NDR Info. Echo des Tages.
Auch heute lautet die spannende Frage, wird es der amerikanischen Regierung gelingen, die Schuldenobergrenze zu erhöhen? Werden sich Demokraten und Republikaner in letzter Minute einigen? Wir berichten zu Beginn dieser Sendung. Weitere Themen: Das brutale Vorgehen der Armee in Syrien, die Sozialproteste in Israel, die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien, die innenpolitische Lage in der Türkei nach dem Rücktritt der Armeeführung und ein weiteres Schiffsunglück wird aus Russland gemeldet, diesmal direkt aus Moskau. Mein Name ist Hermann Krause, einen schönen guten Abend. Im US-Schuldenstreit deutet sich, und dies ist zumindest eine hoffnungsvolle Botschaft, eine Einigung ab. Nicht nur für Präsident Obama wäre dies ein Durchbruch, auch die Wall Street und die internationalen Finanzmärkte könnten erleichtert in die nächste Woche starten. Die befürchtete Pleite wäre dann erst einmal abgewendet. Aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, wie Sabine Müller aus Washington berichtet.
Die Hochspannung in Washington ist förmlich mit den Händen zu greifen. Alle warten darauf, dass die Hauptakteure in den nächsten Stunden eine Einigung verkünden. Man hört so viel Optimismus wie nie in den vergangenen Wochen. Mitch McConnell, der Chefunterhändler der Republikaner im Senat, sagte auf CNN: Wir sind sehr nah dran an einem Deal, den ich meinen Leuten empfehlen kann.
We're very close to being in a position where hopefully I can recommend to my members they take a serious look at it and support it.
Und Senator Charles Schumer, einer der demokratischen Verhandlungsführer, fügt im selben Sender kurz darauf hinzu:
If there's a word that would sum up the mood, it would be relief. Relief that we won't default.
Es herrsche Erleichterung, denn es sei jetzt klar, dass die USA nicht zahlungsunfähig würden. Schumer stellt aber klar, noch gäbe es keine endgültige Vereinbarung. Es müssten noch viele Fragen geklärt werden. Zumindest die Eckpunkte eines Deals zeichnen sich aber ab. Er soll insgesamt wohl $3 Billionen umfassen und die Schuldenobergrenze in 2 Schritten anheben, so wie es die Republikaner fordern. Allerdings, und das ist ein Zugeständnis an die Demokraten, bräuchte Präsident Obama bei der 2. Erhöhung in einigen Monaten nicht die Zustimmung des Kongresses. Der hätte allenfalls die Möglichkeit, die Erhöhung mit 2/3 Mehrheit abzulehnen. Das könnte Obama aber mit seinem Veto übertrumpfen. Eine Frage, die heute immer wieder gestellt wird: Was ist mit Steuererhöhungen, wie sie die Demokraten fordern, die Republikaner aber vehement ablehnen?
There are no tax increases in this bill.
Dieser Vorschlag enthält keine Steuererhöhungen, betont der Republikaner McConnell. Die Demokraten stellen die Sache etwas differenzierter dar. Ja, im ersten Schritt gäbe es keine Steuererhöhungen, aber langfristig werde man sowohl über Einsparungen als auch mehr Einnahmen reden. Diese langfristigen Pläne soll in den nächsten Monaten ein parteiübergreifendes Komitee ausarbeiten. Um zu verhindern, dass dessen Empfehlungen einfach versanden, soll Folgendes festgeschrieben werden: Wenn der Kongress die Empfehlungen nicht bis Ende Dezember verabschiedet, treten automatisch Veränderungen in Kraft, die beiden Parteien wehtun.
These things take effect. And Democrats go ouch and Republicans go ouch. We better avoid it.
Beide Parteien werden das verhindern wollen, sagt Senator Schumer. Bis Dienstag muss sich der Kongress auf eine Erhöhung der Schuldengrenze einigen, sonst kann die weltgrößte Volkswirtschaft nicht mehr alle Rechnungen bezahlen. Mittlerweile heißt es allerdings aus dem Weißen Haus, wenn eine Einigung bevorstehe, aber die Zeit zu knapp werde, sei Präsident Obama bereit, zunächst einer provisorischen kleinen Erhöhung der Schuldenobergrenze zuzustimmen. Damit könnten einige Tage gewonnen werden für eine langfristige Einigung.
Optimismus in Washington, ein Rahmenabkommen zur Erhöhung der Schuldengrenze zeichnet sich ab. Das war Sabine Müller. Die Bilder und Berichte, die uns aus Syrien an diesem Wochenende erreichen, sind wieder einmal so grauenhaft, dass man den Eindruck hat, das Regime des Präsidenten Assad hat jegliche Form von Menschlichkeit verloren. Mit Panzern und schweren Waffen stürmten Soldaten in die Stadt Hama und eröffneten wahllos das Feuer. Hama gilt als Hochburg des Protestes gegen den Diktator. Dabei kamen wohl mehr als 100 Menschen ums Leben. Noch mehr wurden schwer verletzt. Dazu Jens Wienert.
Hallo! Tote, Tote, schreit dieser Mann. Dann versucht er, einen Krankentransport zu organisieren und ruft noch in ein Telefon: Heute ist der 31. Juli. Es sind erschreckende Töne und Bilder, die aus Hama nach draußen dringen. Über der Stadt schwarze Wolken, Panzer fahren umher, immer wieder Schüsse. Mit aller Brutalität schlägt Präsident Assad zu. In aller Frühe rücken seine Soldaten in Hama ein. ein Augenzeuge. Bashar hat heute Morgen um 4.30 Uhr einen Krieg in Hama angefangen. Panzer attackieren die Eingänge der Stadt, hacken Schützen, besetzen die Dächer von Gebäuden und Behörden. Zwischen den Toten ist ein 13-jähriges Kind, das heißt Omar al-Masri. Und zwischen den Verletzten sind viele Kinder und Frauen. Die Krankenhäuser in Hama sind voll, überall wird geschossen. Es gibt auch Frauen und Kinder zwischen den Demonstranten. Das ist ein wahrer Krieg hier. Sie brechen in Häuser ein, überall sind Explosionen. Die Menschen, die sich meist per Telefon aus Syrien melden, nennen immer wieder Namen und die Orte, an denen sie sich befinden. Und das aktuelle Datum. So wollen sie die Echtheit ihrer Berichte untermauern. Doch das Regime von Präsident Assad hat den Angriff auf Hama am Sonntagmittag sogar selbst bestätigt. Bewaffnete Gruppen hätten dort Polizeistationen angezündet und Barrikaden errichtet, so die staatliche Nachrichtenagentur. Deshalb seien Armeeeinheiten eingerückt. Die amerikanische Botschaft in Damaskus nannte diese Darstellung vollkommen abstrus und bezeichnete den Angriff als pure Verzweiflungstat. Doch nicht nur in Hama, auch in anderen Städten des Landes versucht die Regierung, mögliche Proteste im Keim zu ersticken. Ein Augenzeuge aus Dara. Frauen wurden festgenommen und in die Schulen gepackt. Überall gibt es Kämpfe. Die Sicherheitskräfte von den Frauen, die in die Schulen reingehen wollten, wurden getötet. Die Opfer sind Mohammed Kazem, Badeh, Musab Kossar. Die Sicherheitskräfte haben Verstärkung bekommen. Überall Verletzte. Mehr als 200 Jugendliche wurden festgenommen. Es hat um 5 Uhr angefangen. Auch Panzer sind in die Stadt gekommen. Morgen beginnt der Ramadan in der arabischen Welt. Dann treffen sich die Menschen jeden Tag in der Moschee. Und von diesen Orten gehen die meisten Proteste aus. Einige Moscheen sollen bereits geschlossen worden sein. Der Vorwand, sie müssten renoviert werden. Das Regime weiß, dass es heftige Proteste im Ramadan geben wird. Deshalb versuchen sie, unsere Bewegung vorher kaputt zu machen und uns einzuschüchtern. Doch nichts deutet darauf hin, dass Präsident Assad mit Gewalt die Proteste unterdrücken kann. Bisher hat er mit seinem brutalen Vorgehen nur noch mehr Proteste hervorgerufen.
Die syrische Armee schießt auf Zivilisten in Hama, Jens Wienert berichtete. Syrische Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten fragen, warum denn die NATO nicht auch in Syrien eingreife und versuche, Assad zu stürzen. Die Antwort darauf ist zumeist ausweichend. Syrien habe strategisch aufgrund der Nähe zur Türkei eine ganz andere Bedeutung, heißt es. Zudem gäbe es kaum Öl und Gas und deshalb habe der Westen auch kein direktes Interesse. Und das Vorgehen der NATO in Libyen zeige, wie schnell das Ganze denn in einer Sackgasse enden könne. Am Wochenende haben westliche Kampfjets Stationen des libyschen Staatsfernsehens in Tripoli zerstört. Ob das nun hilft, Gaddafi zur Aufgabe zu zwingen, dies darf eher bezweifelt werden. Die NATO in der Sackgasse. Aus Brüssel dazu ein Kommentar von Katrin Brandt.
Jeden Morgen, so gegen 10, kommt Post von der NATO. Eine E-Mail vom Hauptquartier in Neapel an die Medien. Inhalt: die Bilanz des Libyen-Einsatzes der vergangenen 24 Stunden. So und so viele Flugzeuge aufgestiegen, diese und jene Ziele getroffen, Militärfahrzeuge zerstört, Raketenstationen, Munitionsdepots, Flugzeuge. Rund 17.000 Mal sind die NATO-Maschinen bisher gestartet, seit das Bündnis die Kontrolle über den Einsatz übernommen hat. Auf den Tag genau 4 Monate ist das her. Die Kosten sind inzwischen astronomisch. Rund 1 Milliarde Euro dürfte der Einsatz bisher verschlungen haben. Die USA, Großbritannien und Frankreich schultern die Hauptlast. Und selbst Deutschland, das gar nicht beteiligt sein will, kommt über die NATO-Umlage auf einen Beitrag von 3,7 Millionen Euro. Und was haben wir damit erreicht? Erinnern wir uns, Auftrag des Bündnisses ist es, das Waffenembargo abzusichern, die Flugverbotszone zu kontrollieren und Zivilisten vor Angriffen zu schützen. Deshalb bombardiert die NATO Tag für Tag Gaddafis Stützpunkte. Und natürlich steckt, inoffiziell, die Hoffnung dahinter, Gaddafi könne zermürbt oder geschwächt oder womöglich getötet werden. Aber nichts von dem ist bisher eingetreten. Im Gegenteil, der Vormarsch der Rebellen stockt. Gaddafi hält die NATO auf Abstand von seiner Hauptstadt. Es herrscht ein Patt, sagen die Amerikaner. Das ist nett formuliert, aber leider falsch. Tatsächlich muss Gaddafi einfach nur standhalten. Der NATO hingegen läuft die Zeit davon. Mit jedem Tag schmilzt die Bereitschaft der Partner, noch mehr Geld in diesen Krieg zu investieren. Die USA stehen kurz vor dem Bankrott, die Europäer unter Spardiktat. Jetzt rächt sich, dass niemand vor Beginn des Einsatzes formuliert hat, wann er denn bitte zu Ende sein sollte. Nachdem Gaddafis Angriff auf Benghazi abgewehrt war? Oder erst, wenn die Aufständischen Tripolis eingenommen haben? Was, wenn Libyen sich spaltet und ein Bürgerkrieg ausbricht? Und selbst wenn der Diktator vertrieben oder tot wäre, was dann? 8 Jahre hat der Krieg im Irak gedauert. Und das, obwohl Saddam Hussein schon nach wenigen Monaten gefunden wurde. In einem Erdloch, wie es heißt. Gaddafi wird das nicht passieren. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagt schon seit langem, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch zu lösen ist. Das mag Selbstschutz sein, damit es nicht später heißt, die NATO sei gescheitert. Aber tatsächlich ist es allerhöchste Zeit, ernsthafter zu verhandeln als bisher. Ein belastbarer Waffenstillstand muss her. Beide Seiten müssen miteinander sprechen. Ein Vermittler wird gebraucht. Einer, der nicht selber Bomben wirft, wie etwa die EU. Die Frage, ob Gaddafi im Land bleiben könnte oder nicht, muss nicht heute entschieden werden. Dass er zurücktreten muss, das allerdings ist nicht verhandelbar.
Die NATO in Libyen in der Sackgasse, das war ein Kommentar aus Brüssel von Katrin Brandt. Die Berichterstattung über Israel ist zumeist geprägt von den Auseinandersetzungen mit den Palästinensern und der Frage, wie steht es um den Friedensprozess. Wenig Raum nahm bisher die wirtschaftliche Situation der Israelis ein, dies aber ändert sich nun schlagartig. Denn seit Wochen demonstriert die Bevölkerung gegen schlechte Lebensbedingungen. Zu hohe Preise, zu wenig Wohlraum, keine Zukunftsperspektiven. Proteste, die auch an diesem Wochenende stattfanden und in der nächsten Woche weitergehen. Netanyahu in der Kritik. Aus Tel Aviv, Christian Wagner.
Seit 2 Wochen schon wird in Israel demonstriert. Jetzt musste sich Benjamin Netanyahu dem Protest stellen. Vor der wöchentlichen Kabinettssitzung erklärte der Regierungschef, er sei sich bewusst, wie groß das Problem der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist. Allerdings, nicht alle Forderungen seien berechtigt. Ich werde meine Minister und Vertreter verschiedener Organisationen an einen runden Tisch bitten. Dort sollen Beschwerden und Lösungsvorschläge diskutiert werden. Ich erwarte ein Programm, das den israelischen Bürgern die wirtschaftliche Last erleichtern kann. Von notwendigen Korrekturen spricht Netanyahu, aber nur nicht zu überstürzen. Israel wolle doch schließlich nicht in das gleiche Schlamassel abrutschen wie einige europäische Länder. Vizeregierungschef Silvan Shalom rührte in der Kabinettssitzung sogar an das Tabu der Militärausgaben. Bei der Verteidigung sparen und dafür mehr Geld in Soziales und Bildung stecken, so seine Forderung. Und das, nachdem Verteidigungsminister Barak für seinen Etat gerade erst bis zu 7 Milliarden Shekel mehr gefordert hatte. Wegen der Proteste wird den Abgeordneten der Knesset möglicherweise die Sommerpause zusammengestrichen, Parlamentspräsident Reuven Rivlin. Die israelische Gesellschaft steht kurz vor einer sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Revolution. Der Premierminister muss seine wirtschaftlichen Standpunkte überdenken und er muss sagen, was möglich ist und was nicht. Gestern waren Zehntausende den Aufrufen zu Demonstrationen gefolgt. Wie viele es in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und weiteren Städten waren, kann niemand so genau sagen. Schätzungen zufolge waren es 150.000. Der größte Protestzug in Tel Aviv zum Beispiel war mindestens doppelt so groß wie vor einer Woche. Neben Studenten sind es vor allem junge Familien, die ihrem Ärger Luft machen. Einige, wie diese junge Frau, sind zum ersten Mal gemeinsam mit ihren Eltern auf einer Demonstration. Ich glaube, die Proteste sind zurzeit das Gesprächsthema in jeder Familie. Eigentlich war es ein Spaß, als ich zu meinen Eltern gesagt habe, kommt doch mit. Jetzt haben sie es tatsächlich gemacht und das ist schön. Für morgen gibt es einen Aufruf über das Internet zu einem Streik und weiteren Demonstrationen. In Jerusalem ist ein Protestzug bis zur Knesset, dem israelischen Parlament, geplant. Denn dort wird ab morgen über die Wohnungsbauförderung in Israel debattiert.
Die Proteste in Israel gehen weiter. Aus Tel Aviv war das Christian Wagner. Das türkische Militär verstand sich stets als Garant für eine Modernisierung und Westorientierung des Landes. Eine Wächterrolle, die die Armee des Öfteren überinterpretierte, so hat sie mehrere Regierungen zum Rücktritt gezwungen und 3 Staatsstreiche zu verantworten. Also ein gespanntes Verhältnis zum Staat, das durch die Inhaftierung von 250 Offizieren nun noch schwieriger wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft den Militärs neuerliche Umsturzpläne vor. Deshalb trat aus Protest am Wochenende die gesamte Militärführung zurück, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Türkei. Über die innenpolitische Situation aus Istanbul nun Reinhard Baumgarten.
Business as usual, Die türkische Staatsführung gibt sich alle Mühe, die Ereignisse vom Freitag als normalen Vorgang erscheinen zu lassen. Bereits gestern hatte Präsident Abdullah Gül vor Journalisten klargestellt, niemand solle das als eine Art Krise oder Problem sehen. Zweifellos seien die Ereignisse ungewöhnlich, aber alles sei auf einem guten Weg. In den türkischen Zeitungen war gestern noch von einem 4-Sterne-Erdbeben die Rede, von einem einschneidenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Militär und Politik. Jetzt herrscht gespannte Erwartung. Die Türkei wird nicht von unkalkulierbaren Schockwellen gebeutelt. Die Zeit der Staatsstreiche sei zu Ende, schreibt heute die Zeitung Taraf und sieht in den Rücktritten der gesamten Militärführung ein gewisses Schuldeingeständnis dafür, dass an den Putschvorwürfen gegen rund 250 Offiziere wohl doch etwas dran sein müsse. Business as usual. Regierungschef Erdogan hat die Rücktritte des Generalstabschefs sowie der Oberbefehlshaber von Heer, Luftwaffe und Marine öffentlich mit keinem einzigen Wort erwähnt. Er und Präsident Gül hatten bereits am Freitag mit Necdet Özel einen neuen Generalstabschef auserkoren. Recep Tayyip Erdogan gibt sich derweil als visionärer Staatsmann, der über die Niederungen gewöhnlicher Machtkämpfe erhaben zu sein scheint. Er spricht in Anspielung auf die von den Militärs diktierte gegenwärtig noch gültige Verfassung über die neu zu schreibende Verfassung. Wir erleben eine Zeit, in der wir große Umbrüche in Politik, Wirtschaft, Justiz und Soziales ebenso erfahren wie kulturelle Reformen. Wir brauchen jetzt dringend eine zivile Verfassung, die diese Umbrüche genauso widerspiegelt wie den Willen des Volkes nach Freiheit. Business as usual, weit gefehlt. Regierungschef Erdogan triumphiert nicht laut. Mit ihrem Rücktritt haben die Militärs eine bemerkenswerte demokratische Reife bewiesen und dem AKP-Chef einen nie für möglich gehaltenen Sieg ermöglicht. Erdogan denkt nicht in Schritten, Erdogan denkt in Etappen. Mit der neuen Verfassung sollten wir deutlich machen, dass wir die Demokratie verbessern wollen und die Achtung der Gesetze. Ich glaube, bis zum Ende dieser Legislaturperiode werden wir die bestmögliche Verfassung für die Türkei haben. Ab morgen kommt turnusgemäß der oberste Militärrat zusammen. In den kommenden Tagen werden dann die neuen starken Männer der türkischen Streitkräfte von Regierungschef Erdogan ernannt und von Staatspräsident Gül bestätigt, den beiden Spitzenleuten der konservativ-islamischen AKP.
Die innenpolitische Situation nach dem Rücktritt der türkischen Militärführung, das war ein Bericht von Reinhard Baumgarten aus Istanbul. Im Kosovo stehen nach Polizeieinsätzen Straßenblockaden, der Verwüstung eines Grenzüberganges sowie einem Toten und mehreren Verletzten die Zeichen weiterhin auf Konfrontation. Keiner weiß, wie es weitergeht, wie der Konflikt mit den Serben zu entschärfen sein wird. Erst am Wochenende haben Kosovo-Albaner und Serben noch einmal ihre Positionen unterstrichen und die passen nicht zusammen. Und das Ausland, das das Kosovo mit Milliarden Euro befrieden wollte, verliert immer mehr an Ansehen. Und dies auf beiden Seiten. Ein Bericht von Stefan Oschwart.
Glauben Sie, dass sich der Konflikt im Norden des Kosovo weiter verschärfen wird? Fragt der Belgrader Nachrichtensender B92 heute auf seiner Internetseite. Die Mehrheit der Online-Nutzer antwortet mit Ja. Und so sieht es auch dieser Belgrader.
Ja, wir sind da.
Ich glaube, sagte er, dass sich die Lage verschlimmern wird. Es gibt einen großen Druck des Westens und der USA auf die armen Serben, die im Kosovo geblieben sind. Ich sehe keinen Ausweg und keine Lösung. Der Westen ist also schuld. Diesen Geist atmet auch die Resolution, die das serbische Parlament in der Nacht mit großer Mehrheit verabschiedet hat. Die internationale Schutztruppe KFOR und die Rechtsstaatsmission EULEX. Sie seien Instrumente der Regierung in Pristina, meinten viele Abgeordnete. Und die habe die aktuelle Krise provoziert, indem sie Anfang der Woche gewaltsam die Kontrolle über zwei Grenzposten im Norden des Kosovo übernehmen wollte. Dieser Belgrader sagt, ich weiß es wirklich nicht, ob jemand aus dem Westen den Druck ausübt. Die hiesige Regierung soll entscheiden, was getan werden muss. Aber es wird immer schlimmer. Am klügsten wäre es, die Serben aus dem Kosovo auszusiedeln. Etwa 100.000 Serben leben heute noch im Kosovo, die meisten im Norden, aber auch in Enklaven verstreut im ganzen Land. Auch heute blockierten wieder hunderte Serben im Norden des Kosovo die Zufahrtsstraßen zu den Grenzposten Jarinje und Brnjak mit Baumstämmen, Reifen, Steinen und Kiesbergen. Die Kontrolle an den beiden Grenzposten selbst hat die internationale Schutztruppe KFOR übernommen. Der Grenzstreit wirkt sich mittlerweile auch unmittelbar im Supermarktregal aus. Brot und Medikamente werden knapp. Dieser Mann in Belgrad hat einen radikalen Lösungsvorschlag. Die Lage im Kosovo wird sich verschlimmern. Die Geschäfte leeren sich. Menschen sind ohne Brot, Milch, grundlegende Nahrungsmittel. Mir ist nicht klar, wie die Regierung helfen kann. Die Kosovo-Serben werden zu den Waffen greifen müssen. Es gibt keine andere Lösung. Genau das will die Regierung in Belgrad aber nicht. Präsident Tadic sagt im Parlament ausdrücklich, Serbien wolle wegen des Kosovo keinen neuen Krieg. Zum Frieden gebe es keine Alternative, so Tadic. Morgen wird der EU-Vermittler Cooper in Belgrad erwartet, um den Dialogfaden zwischen Serben und Kosovo-Albanern wieder zu knüpfen. Eine Quadratur des Kreises, denn die serbische Regierung beharrt darauf, Kosovo gehört zu Serbien, obwohl der junge Staat vor 3 Jahren die Unabhängigkeit erklärt hat und von mehr als 70 Staaten anerkannt wurde, auch von fast allen EU-Mitgliedstaaten.
Die Lage an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien bleibt weiterhin angespannt. Ein Bericht von Stefan Oschwart war das. 3 Wochen ist es her, da ereignete sich ein schreckliches Schiffsunglück in der Nähe von Kasan an der Wolga. Obwohl der Ausflugsdampfer Schlagseite hatte, fuhr der Kapitän weiter. Schlechtes Wetter und ein heranziehender Sturm brachten das Schiff dann zum Kentern. Mehr als 120 Menschen ertranken. Präsident Medvedev ordnete die Überwachung aller Ausflugsdampfer an. Eine derartige Schlamperei dürfe sich nicht wiederholen, so der Präsident. Samstagnacht aber kam es fast in Sichtweite des Kreml wiederum zu einem Bootsunglück, diesmal auf der Moskwa, aus der russischen Hauptstadt Heiderasche.
Es sollte eine besondere Geburtstagsfeier werden. Ein 31-jähriger Mann aus der Türkei hatte seine Freunde zu einer nächtlichen Bootstour auf der Moskwa eingeladen. Gegen 1 Uhr nachts kollidiert ihr Schiff mitten in Moskau in Höhe der Sperlingsberge mit einem Lastkahn und sinkt. Einer der 16 Menschen an Bord schafft es aus eigener Kraft ans Ufer zu schwimmen. 6 weitere können gerettet werden. Für die anderen 9 kommt jede Hilfe zu spät. Noch in der Nacht suchten Taucher die Unglücksstelle nach Überlebenden ab. Die Suche wurde allerdings durch die schlechte Sicht im schmutzigen Wasser der Moskwa erschwert. Der Fluss ist an dieser Stelle etwa 3 Meter tief, die Unglücksstelle kaum beleuchtet. Daher vermuteten die Ermittler zunächst auch, der Kapitän des Ausflugsschiffs habe den am Ufer verteuten Lastkahn möglicherweise zu spät gesehen. Augenzeugen berichteten aber, das Boot sei zum Unglückszeitpunkt manövrierunfähig gewesen. Wladimir Markin, der Sprecher der Ermittlungsbehörden, geht daher inzwischen davon aus, dass der Kapitän, der ebenfalls bei dem Unglück ums Leben kam, die Hauptschuld an dem Zusammenstoß trägt. Das Ausflugsboot soll offiziellen Angaben zufolge nur für maximal 12 Menschen zugelassen gewesen sein. Der Kapitän sei schon mehrfach wegen Rechtsverstößen aufgefallen. Ausflugsfahrten auf der Moskwa, auch nachts, gehören zu den besonderen Touristenattraktionen der russischen Metropole. Insgesamt sind alleine in Moskau offiziellen Angaben zufolge rund 3000 Schiffe registriert. Sie bieten Stadtrundfahrten an, Diskotouren, aber auch Kreuzfahrten auf den russischen Flüssen. Eine Überprüfung aller russischen Binnenschiffe hat gerade aufgedeckt, dass landesweit mehr als 90% aller russischen Passagierschiffe teils schwere technische Mängel aufweisen. Erst vor 3 Wochen starben 122 Menschen, als das technisch marode und überladene Ausflugsschiff Bulgaria auf der Wolga in ein Unwetter geriet und sank.
Ein neuerliches Schiffsunglück erschüttert Russland. Aus Moskau war das Heide Rasche. Was für eine aufgeregte Diskussion gab es, als sich der ehemalige Innenminister Lothar de Maizière für den Einsatz von sogenannten Körperscannern an Flughäfen aussprach. Natürlich erst einmal zur Probe. Und so wurden 2 dieser Scanner am Hamburger Flughafen installiert. Heute nun geht die Testphase zu Ende und angeblich sind die Geräte nicht ganz top. Zu oft hätten sie einen Fehlalarm ausgelöst. Dazu Jörg Brandscheid.
10 Monate lang hat die für Sicherheitskontrollen zuständige Bundespolizei am Hamburger Flughafen 2 Körperscanner auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Auf freiwilliger Basis, kein Passagier musste sich durchleuchten lassen, wenn er nicht wollte. Informationen der Zeitung Welt am Sonntag zufolge traten in dieser Testphase eine ganze Reihe von Problemen zutage. Größtes Manko der Geräte sei die Alarmquote. Diese liege bei 70%, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht der Bundespolizei an das Bundesinnenministerium. Mit anderen Worten, bei 2 von 3 kontrollierten Passagieren mussten die Sicherheitskräfte nachkontrollieren. In 35% der Fälle hätten diese Kontrollen intensiver, also zeitraubender ausfallen müssen, weil die Körperscanner mehrfach Alarm geschlagen hätten. Dem Bericht zufolge bereiten die Geräte vor allem Probleme, wenn Personen kontrolliert werden sollen, die mehrschichtige oder faltige Kleidung tragen. Auch eine nicht optimale Körperhaltung soll bereits Fehlalarme auslösen. Zugesagte Verbesserungen durch die Hersteller seien nicht eingehalten worden, klagt die Bundespolizei dem Bericht zufolge. Grundsätzlich stellt sie allerdings auch fest, dass die Körperscanner im Gegensatz zu den konventionellen Metalldetektoren das Sicherheitsniveau deutlich erhöhten. Insgesamt also kein eindeutiges Testergebnis. Die Darstellung, wonach die Scanner im Praxistest durchgefallen seien, weist man im Bundesinnenministerium zurück. Ein Sprecher verweist darauf, dass der Test erst an diesem Wochenende zu Ende gehe. Danach würden die Ergebnisse ausgewertet. In den USA sind Körperscanner bereits regulär im Einsatz. Auch das Europäische Parlament hat sich dafür ausgesprochen. Flächendeckend zugelassen sind sie in Europa jedoch noch nicht. Die Geräte sollen vor allem Sprengstoffe oder Waffen sichtbar machen. Umstritten sind sie zum einen wegen möglicher Gesundheitsgefahren, die bislang jedoch nicht belegt sind. Zum anderen befürchten Kritiker eine Verletzung der Intimsphäre. Von Nacktscannern war die Rede. Der damalige Innenminister de Maizière hatte jedoch betont, dass die Geräte keine echten Körperbilder zeigten, sondern die Personen nur schematisch wie Strichmännchen darstellten. Der Feldtest am Hamburger Flughafen war bisher der einzige in Deutschland. Wann das Innenministerium die Ergebnisse offiziell bekannt geben wird, ist noch ungewiss.
An diesem Wochenende wurde im DFB-Pokal in der ersten Runde gespielt und da gab es Überraschungen, die hätte keiner für möglich gehalten. Die Bundesligisten Wolfsburg, Bremen und Leverkusen wurden von Zweit- und Drittklässern geschlagen und heute nun war Freiburg an der Reihe. Was da herausgekommen ist und bei anderen Spielen, das weiß unsere Sportredakteurin Mara Tellmann.
Ja, momentan spielt der Titelverteidiger Schalke beim Siebtligisten Teningen. Mitte der zweiten Halbzeit steht es 8:1 für Schalke. Da sieht es nicht nach einer Überraschung aus. Köln führt außerdem beim Regionalligisten Wiedenbrück 2:0 und zwischen Mainz und dem Oberligisten Zweibrücken steht es noch 0:0. Zweitligist Düsseldorf führt beim Regionalligisten Kassel mit 1:0. Am Nachmittag dann Sechstligist Windeck gegen Hoffenheim 1:3. Der Bundesligist konnte sich allerdings erst nach der Verlängerung durchsetzen. Und Viertligist Meuslewitz unterlag gegen Hertha BSC Berlin 0:4. Im Zweitligaduell verlor Aachen in Karlsruhe 1:3. Einen Außenseitererfolg schaffte Drittligist Unterhaching gegen den Bundesligist Freiburg. Endstand 3:2. Fünftligist Wismar unterlag Hannover 0:6. Sechstligist Eimsbüttel verlor gegen Zweitligist Fürth 0:10. Und Fünftligist Oberneuland Bremen hatte beim 1:4 gegen Zweitligist Ingolstadt keine Chance.
Wie erklären Sie es sich denn doch noch, dass manche da auf einmal so ganz plötzlich so fantastisch abschneiden und Bundesligisten nach hinten?
Die übliche Erklärung vielleicht das Unterschätzen des Gegners.
Kein Sonntag ohne Formel 1, im Moment jedenfalls. Und die spannende Frage lautet natürlich immer, was macht Sebastian Vettel in seinem Red Bull Renault? Diesmal war der Formel 1 Zirkus in Ungarn.
Genau, er ist von der Pole Position gestartet. Am Ende war er Zweiter. Und wie das Ganze zustande kam, berichtet aus Budapest Volker Herdt.
Jenson Button war nicht zu holen. Der McLaren war heute das bessere Auto. In dem sitzt auch Lewis Hamilton, der sah lange wie der Sieger aus, verlor bei wieder einsetzendem Regen die Nerven, wechselte auf entsprechende Reifen und in dem Moment hörte der Regen wieder auf. Vettel behielt die Nerven, hatte gute Wetterinformationen und behielt Trockenreifen. Fast alle machen Fehler, Sebastian Vettel ganz selten und deswegen ist sein Vorsprung in der Gesamtwertung weiter angewachsen. 85 Punkte vor Mark Webber, der heute Fünfter wurde. Die Konkurrenz hat stärker werdende Autos, macht aber nichts draus. Die anderen Deutschen, 9. Rosberg, 14. Sutil, Schumacher und Heidfeld ausgeschieden.
85 Punkte, kann er da noch eingeholt werden?
Theoretisch ja, aber praktisch halte ich das persönlich für ausgeschlossen.
Eine schöne Prognose. Die Schwimmweltmeisterschaften in Shanghai, das ist dann unser letztes Thema, wurden vor allen Dingen von der vorzeitigen Abreise der Hoffnungsträgerin Britta Steffen überschattet. Ansonsten Medaillen, Segen nicht so besonders bei den Deutschen?
Nein, es gab nur Bronzemedaillen. Heute kam eine weitere hinzu für die deutsche Lagenstaffel der Männer. Ein kleiner Trost nur für den DSV, weiß Holger Dahl.
Diese Weltmeisterschaften werden als nicht sonderlich erfolgreiches Bronzezeitalter in die deutsche Schwimmgeschichte eingehen. Im letzten Wettbewerb fischte die Lagenstaffel der Männer die 5. Bronzemedaille aus dem Pool von Shanghai. Nach der Vorlage von Helge Meef, Hendrik Feldwehr und Benjamin Starke schwamm Schlussschwimmer Paul Biedermann das DSV-Quartett auf den 3. Platz.
Ich habe auf dem letzten Meter so gekämpft. Ich habe gerade so schlimme Schmerzen. Es hat einfach Spaß gemacht und denke, ich habe mich jetzt an Bronze gewöhnt. Ich werde mich versuchen, jetzt da auch zu steigern.
Gold ging an die USA, die mit 17 ersten Plätzen auch die Nationenwertung für sich entschieden. US-Schwimmer Ryan Lochte sicherte sich über 400 Meter Lagen sein insgesamt 5. WM-Gold und wurde damit zum erfolgreichsten Athleten.
Schlimme Schmerzen, das wollen wir ja nicht. Das war jetzt nun Mara Tellmann aus unserer Sportredaktion. Und an dieser Stelle endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.